Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bring dich mit, dem Podcast der Sicon Hospitality. Rund um Hospitality, Perspektiven und Gründungen von heute und morgen. Wir sehen jeden Tag unzählige Markenbotschaften, Ads, Markenkampagnen, die uns quasi berieseln. Und KI macht es noch viel, viel einfacher, diese ganzen Sachen zu produzieren und zu vervielfachen. Aber eine Marke nur zu sehen, ist das eine. Und sie wirklich zu erleben, ist aber nochmal was ganz, ganz anderes. Und genau darum geht es heute bei uns im Podcast. Wie wird eigentlich aus einer Markenstrategie ein echtes Erlebnis? Was sorgt dafür, dass Menschen nicht nur das Event visuell vor Augen haben, aber vor allem das Gefühl mit sich nehmen? Und kann man diesen berühmten Gänsehautmoment eigentlich planen? Und darüber spreche ich heute mit Florian Laudon. Der ist heute bei uns zu Gast, Gründer von Island Collective. Und Florian und sein Team kreieren genau diese Brand Experiences und aktivieren Marken auf bestimmten und besonderen Events und haben zusammen schon mit Marken wie Lele, Bumble, aber auch auf der Berlin Fashion Week gearbeitet. Und das und mehr erzählt er uns heute auf jeden Fall und wird bestimmt sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die großartige Intro. Also ich habe tatsächlich direkt Gänsehaut bekommen.
Ah, ist das so? Ja, wunderbar. Ja, guck mal.
Funktioniert.
Wir starten immer am Anfang sozusagen mit unserer kleinen Rubrik, ich packe meinen Koffer, und da geht es genau um diesen Gänsehautmoment. Und zwar, würdest du deinen Koffer jetzt packen für diesen Gänsehautmoment? Welche drei Sachen würdest du heute mitnehmen?
Ich würde sagen, es müsste nicht mal ein großer Koffer sein. Ich glaube, es geht tatsächlich da wirklich um die Inhalte, und du hast ja drei Sachen vorgegeben.
Ja.
Insofern, was in irgendeiner Art und Weise da rein gehört in dem Sinne, ist jetzt natürlich kein Objekt in dem Sinne, ist eine Art von Community oder Gemeinschaft. Das ist, sag mal, grundsätzlich der Nährboden von sehr vielen. Mhm. Dann das, was oft daraus entsteht, eine gewisse Art von Reibung, Emotion. Und ich würde als drittes wahrscheinlich mitnehmen Relevanz.
Ja.
Das wären so die drei Dinge.
Ja, sehr spannend. Wir werden da auf jeden Fall nochmal einen Deep Dive draus machen. Aber bevor wir das eigentlich machen, was ist Island Collective? Wer steht dahinter? Was hat dich dazu getrieben? Und vor allem, wie arbeitet ihr da?
Sehr viele Fragen auf einmal.
Ja, auf jeden Fall. Du darfst auch mit einer erstmal anfangen.
Fangen wir an mit, was uns dazu getrieben hat. Uns sind vor allem Christoph, mein Mitgründer, Christoph Zingelmann und ich. Mhm. Getrieben hat uns tatsächlich immer bei allem, was wir irgendwie gemacht haben, das komplette Umfeld und, ich sag mal, eine sehr große intrinsische Motivation. Also wir haben nie irgendwie gesagt, okay, vom Scratch, wir haben einen Businessplan und wir sehen irgendwo ein riesiges Potenzial und in die Richtung laufen wir jetzt sehr geplant. Sondern es ist immer das eine zum anderen gekommen. Auch viele, sehr viele Erfahrungen, auch viele schmerzliche Erfahrungen gemacht, kann man nicht anders sagen. Und Island Collective ist in dem Sinne daraus entstanden, dass wir uns immer schon mit Events und Erlebnissen auseinandergesetzt haben, schon rund um unsere 20er in dem Sinne, also schon sehr, sehr lange, aber damals sehr viele eigene Konzepte und Veranstaltungen umgesetzt haben, immer auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Mhm. Und wir hatten da damals, wie man es auch heute kennt von Festivals oder dergleichen, hatten wir immer schon Markenpartner. Das heißt, Marken haben mit uns Kooperationen eingegangen bei den Veranstaltungen, um ihr Produkt irgendwie zu platzieren oder andere Inhalte zu kommunizieren. Und aus diesen Zusammenarbeiten oder aus diesen Kooperationen ist dann tatsächlich das entstanden, dass die Marken dann zu uns gekommen sind und gesagt haben, könnt ihr nicht auch für uns entsprechende Anlässe kreieren? Und haben gesagt, okay, sehr gerne. Also warum nicht mal weg aus dem eigenen Risiko und komplett für Marken und Kunden arbeiten? Unter dem Namen, den wir damals hatten, haben wir gesagt, funktioniert das nicht ganz so gut. Okay. Müssen wir was Neues überlegen. Und
du könntest den ja hier nochmal kurz droppen.
Honolulu Events ist tatsächlich, ich würde mal sagen, schon einigen noch in Hamburg, Köln, Berlin, München durchaus ein Begriff. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Veranstaltungen gemacht, auch Festivals. Immer so zwischen, wenn es zum Festival Richtung ging, schon 5000 Besucher. Genau, und haben dann gesagt, wir brauchen was Neues. Waren damals schon so ein bisschen auf diesem Trichter, dass uns dieser Kollektivgedanke geprägt hat, weil das auch aus der Szene, aus der wir kommen, ist eher so ein bisschen Boardsport, Wassersport. Und also okay, irgendwie verbindet uns ein kollektiver Gedanke, daher kommt das Collective in Island. Und eine Insel war für uns immer so ein Sehnsuchtsort, wo halt viele schöne Dinge stattfinden können. Haben die Agentur gegründet, haben uns sehr lange gesucht, auch mit dem, was wir machen und wie wir es machen und welche Bereiche wir bespielen. Ich würde sagen, mit Corona wurde alles mal einmal komplett durchgeschüttelt. Ich sage mal so, die neue Zeitrechnung hat für uns begonnen, eigentlich so nach Corona. Cool. Und Honolulu Events haben wir tatsächlich vor kurzem jetzt gerade die Firma geschlossen. Das gehört auch dazu. Ja. Es schmerzt oft und man sagt, okay, man möchte doch mal wieder ein Konzept von den damaligen umsetzen. Aber ein klarer Fokus hilft, ehrlich gesagt, auch ganz gut.
Du hast gerade auch schon Corona erwähnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sozusagen einer der Lows irgendwo war, neue Bestimmungen. Man muss irgendwie damit umgehen können. Gerade auch das Thema, alles, was man bedient mit Menschen, war bei uns im Hotel ja genauso. Wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, sozusagen High and Lows, so in den letzten, sage ich mal, Jahren, die ihr das Ganze betreibt, was war so das, der eine Peak, sagst du, cool, jetzt weiß ich auf jeden Fall, das hat sich gelohnt, dass wir das hier machen, das lohnt sich auch weiterzumachen. Was war sozusagen der Low, wo du sagst, ah, da hätte ich echt am liebsten geschlossen, aber wir haben weitergemacht und vor allem sehr viele Learnings daraus gezogen?
Die eine Antwort habe ich eben schon gegeben mit Corona.
Ja.
Es gab tatsächlich, dadurch, dass wir drei verschiedene Geschäftsbereiche hatten mit Einsätzen von Corona, die eigenen Projekte und Veranstaltungen, die Agenturarbeit, aber auch noch im Einzelhandels- und Online-Shop-Bereich mit Saltwater, gab es schon so, klar, eigene Projekte, Agenturarbeit war ziemlich stark betroffen. Agenturarbeit haben wir uns ein bisschen umorientiert und auch andere Konzepte entwickelt und konnten anfangs noch ein bisschen Umsätze generieren. Wir waren jetzt aber auch nicht so darauf erpicht, irgendwie auf einmal voll viele digitale Veranstaltungen zu konzeptionieren und umzusetzen. Das hat, glaube ich, auch nur einen minimalen Zeithorizont gehabt oder Werthaltigkeit. Insofern gab es da gesamtheitlich gesehen, war es schon das größte Low. Der Einzelhandel hat nachher ein bisschen profitiert, weil natürlich der innerdeutsche Tourismus sehr floriert hat, dann als es wieder erlaubt war und wir vor allem an touristischen Standorten waren mit den Läden oder auch noch immer sind. Das war schon eine schwierige Zeit. Das, was uns, ich glaube, da gibt es gar nicht so unbedingt den einen Punkt oder dieses eine Ereignis, was mich oder uns antreibt. Es ist tatsächlich, ehrlich gesagt, jeden Tag aufs Neue. Also das sind immer auch die kleinen Dinge, eine Bestätigung vom Kunden, eine Aussage vom Gast oder in welcher Art auch immer, vielleicht eine Aktion, Konzept, eine Idee aus dem Team heraus, die uns motivieren, das zu machen, was wir tun. Ja.
Und würdest du Island Collective heute anders gründen oder würdest du alles genauso machen?
Da wir es nie so richtig geplant haben, würde ich wahrscheinlich. Also ich sehne mich danach, mal etwas tatsächlich sehr strukturiert und geplant aufzusetzen, weil natürlich sehr viele Erfahrungen dazugekommen sind.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass es Nachteile hat.
Okay.
Insofern, ich würde das einige kleine Sachen wahrscheinlich nicht wieder so machen.
Ja.
Aber ich glaube, dann wäre ich heute auch nicht oder dann wäre Island heute nicht so, wie es wäre. Also das ist, hat alles so sein Für und Wider. Aber ich glaube, viel mehr positive Punkte, als dass es irgendwie negativ ist.
Ja, ich glaube, man kann auch zu viel planen. Also manchmal muss man einfach machen.
Definitiv.
Und was würdest du sagen, wieso sollten Marken heute vor allem auch in Events und Live-Experiences investieren, statt ausschließlich zum Beispiel nur in Online-Marketing, Ads? Viele haben ja immer Angst davor, die sagen, oh mein Gott, zu große Budgets, ich mache lieber irgendwas, was ich steuern kann. Ich weiß nicht, wie der Outcome bei einem Event natürlich ist. Gerade abhängig natürlich auch von der Zielgruppe. Wieso sollte man sich trotzdem dafür entscheiden?
Ich glaube, da muss man tatsächlich noch viel früher ansetzen, um diese Entscheidung wirklich treffen zu können. Spielen verschiedene Aspekte rein. Also ich glaube, ganz viel, was auch natürlich jüngere Generationen gerade nach lechzen, ist halt tatsächlich, dass Marken eine ganz klare Identität und ganz klare Werte brauchen. Mhm. Danach wird ganz viel verlangt. So. Und nur wenn du dieses hast und auch weißt, okay, welche Gefühle, welche Emotionen und welche Welt kann ich damit kommunizieren? Nur dann macht es eigentlich auch Sinn, sage ich jetzt mal, in Veranstaltungen, Erlebnisse, Begegnungen zu investieren. Mm. Ich glaube, das ist so die Grundlage von dem. Sonst ist es, kannst du auch, keine Ahnung, trotzdem bei deinen Anzeigen bleiben und AdWords schalten und dergleichen und auf Meta dein Geld verbrennen.
Ja. Yeah.
Dann bleibt es beliebig. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, der schon ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, aber tatsächlich meiner Meinung nach ein sehr großes Potenzial hat, ist es zu schaffen, mit, sage ich jetzt mal, unserer Branche, aber auch zusammen mit Kunden und Marken, eine gewisse Art von Messbarkeit zu schaffen für diese Erlebnisse und Veranstaltungen oder Events oder Aktivierung oder dergleichen. Da gibt es natürlich auch durch Digitalisierung und dergleichen inzwischen Möglichkeiten, das zu machen. Der Ruf danach ist noch nicht laut genug.
Ja.
Weil wenn das natürlich funktioniert und man bestimmte KPIs erfassen kann, dann hast du auch die Vergleichbarkeit. Dann kannst du auch, sag ich mal, einen Dreisatz draus machen und es nebeneinander legen. Und die Bestätigung haben wir von einigen Marken und Kunden schon erhalten, dass die, sag ich jetzt mal, Neukundenkosten, wenn du es richtig anstellst, bei Aktivierung und Events durchaus geringer sein können als im digitalen Raum.
Mhm.
So, und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial, um auch für Budgetentscheidungen eine Hilfestellung leisten zu können.
Mhm. Je nach Zielsetzung eines Events werden ja diverse KPIs, sage ich mal, zur Seite gezogen und sich angeschaut. Aber was würdest du sagen, sind so die Top 3, wo ihr sagt, jetzt bist, also unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall ein erfolgreiches Event geworden?
Wenn man es erfassen kann, in welcher Form auch immer, ist eine gewisse Art von Verweildauer auf jeden Fall ein relevanter Faktor.
Mhm.
Weil ich dann natürlich das, was kommuniziert wird, sehr intensiv aufnehme und mich sehr intensiv damit beschäftige. Und natürlich kannst du eine hohe Verweildauer auch durch eine Masse an Eindrücken erzeugen, die dann vielleicht eher überladen. Oder durch, keine Ahnung, 17 Glücksräder und Gewinne und Goodies.
Yeah.
Aber es geht vielmehr um diese Welt, sag ich jetzt mal, die in einer gewissen Art und Weise dafür sorgen muss, dass sie dich immer verschluckt und am Ende mit ganz viel positiven Emotionen wieder ausspuckt in dem Sinne. Deswegen würde ich schon sagen, die Verweildauer, um halt so eine unterschwellige Beschäftigung mit der Marke zu schaffen, das ist schon einer der wichtigsten Aspekte.
Und hast du ein Beispiel von einem Projekt, was ihr umgesetzt habt, wo du ganz klar sagen kannst, das hätte das, was übertragen wurde, hätte keine klassische Kampagne schaffen können?
Also ich glaube, es tatsächlich zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Projekte und Aktivierung. Natürlich gibt es auch, wenn man das so klassisch sieht, was wir machen und es so nennen möchte, könnte man auch sagen, wir sind eine Eventagentur.
Mhm.
Das ist das, was natürlich in den meisten Fällen noch gesucht wird, so weil es gelernt ist. So würden wir uns selber überhaupt nicht mehr in dem Sinne bezeichnen. So im Endeffekt sind es Ideen und Erlebnisse und es muss nicht ein Event sein, es kann auch was ganz anderes sein. Aber es ist, glaube ich, es gibt diese Punkte an jeglichen Aktivierungen, wo sie stattfinden, unterschwellig stattfinden. Und ich würde es gar nicht mal irgendwie bei einer bestimmten Aktivierung oder bei einem bestimmten Kunden oder Kundin herausarbeiten wollen. Ich habe vielleicht ganz, ganz anders, aber ich saß vorhin kurz bei Playground auf St. Pauli, hat einen Kaffee getrunken mit einer befreundeten Agentur. Und nebenan wird gerade ein Haus abgerissen. Ist jetzt total off-topic, aber ich fand so die Übersetzung so großartig. Und da waren, wenn man so auf die Sinne von uns Menschen eingeht, waren verschiedene Dinge. Da war ein großer Bagger, eine Maschine, es war laut, es war Staub. Die haben uns mit Wasser sozusagen natürlich besprüht, damit der Staub ein bisschen zurückgedrückt wird. Es war irgendwie eine großartige Szenerie und gegenüber in dem Gebäude stand eine betuchte ältere Frau, lehnte auf ihrer Fensterbank und hat sich das Geschehen angeguckt.
Mhm.
Und ich dachte so, es kann manchmal wirklich sehr, sehr einfach sein,
ja,
wenn es authentisch und real ist und uns auf verschiedenen Ebenen abholt. Mhm. Und das fand ich so großartig. Es ist ja komplett linear, es ist nicht digital. Es ist einfach, sie hat sich auf ihr Fensterbrett gelehnt und hat zugeguckt, was passiert. Und das war für mich so ein ganz schöner Moment, der sich, glaube ich, auch bei vielen Aktivierungen irgendwie widerspiegeln kann.
Ja. Ja, ich glaube, man kann manchmal auch zu kompliziert einfach sein. Ich glaube, die einfachsten Dinge können eigentlich auch immer ganz gut sein. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Und wenn man sich aber jetzt dafür entschieden hat, zu sagen, ich gehe zu Florian und ich möchte auf jeden Fall ein geiles Event reißen, dann hat man ja erstmal gewisse Vorstellungen. Und wenn man so ein Event nicht in die Tat umsetzt, dann hat man vielleicht auch utopische Vorstellungen und will alles. Wie funktioniert das bei euch, wenn ich jetzt um die Ecke komme mit einer Markenstrategie, mit einem Agenturbriefing, im besten Fall auch so eins, dass ihr versteht und wo man nicht wieder 10 Sachen rauskürzen muss, weil man sich denkt, okay, alles geht hier schon mal gar nicht. Wie arbeitet ihr da, wo ihr sagt, okay, von abstrakt zu tatsächlich Umsetzung in die Experience, das sind so unsere Schritte, so gehen wir vor?
Das ist tatsächlich einer der spannendsten Prozesse, den es gibt und der auch, den wir stetig versuchen weiterzuentwickeln. Es hat ganz viel natürlich mit, sag ich mal, Kommunikation auf Augenhöhe und Wertschätzung auch zu tun zwischen Agentur und Kunde. Und es hat ganz viel auch mit Grundlagen zu tun. Und was du gerade schon gesagt hast, wenn es schon vieles auch gibt, auch was vielleicht, wie ich gesagt habe, Werte angeht, was eine Heritage angeht von der Marke, wenn sich wirklich mit grundlegenden Dingen schon auseinandergesetzt wurde, dann fällt es uns natürlich auch einfacher zusammen mit den Kundinnen drauf zu schauen, zu gucken, okay, welches Gefühl lässt sich eigentlich um die Marke sozusagen bilden oder welches Gefühl wird von der Marke schon transportiert. Und wie kann ich dieses Gefühl dann am Ende des Tages vielleicht in eine Welt verpacken? So, ich würde es in ein Erlebnis zu verpacken. Das entwickelt man am besten natürlich mit der Marke zusammen, um dann zu schauen, okay, wie kommt man aus diesem Gefühl tatsächlich dann sozusagen ins Materielle, also wie konstruiert man dann auch diesen Erlebnisraum in dem Sinne. Und dann ist es, sage ich jetzt mal, in meinen Prozessschritten aufgegliedert. Was ist dann natürlich machbar, was ist nicht machbar? Wo sind vielleicht auch aufgrund von KI oder Moodbildern, die man generieren lässt, die Erwartung zu hoch? Und was lässt sich einfach produktionstechnisch nicht umsetzen oder nur mit utopischen Budgets? Und dann nähert man sich Stück für Stück an. Das kann manchmal auch wehtun. Aber das ist so, sage ich jetzt mal, viele verschiedene Prozessschritten aufzugliedern, ist definitiv der beste Weg. Ja.
Und wie schafft ihr es, genau das hinzukriegen, dass etwas zwar markenspezifisch ist, aber nicht nur einfach schön inszeniert? Viele Dinge sieht man ja öfters und man versucht sich ja irgendwie auch abzuheben. Welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein? Also man will ja auch irgendwie der Marke gerecht werden, aber man will ja auch irgendwie was Besonderes schaffen.
Das ist die größte Herausforderung definitiv. Dadurch, dass natürlich auch alles irgendwo schon mal gesehen wurde. Yeah. So ein bisschen wie meine Oma früher mal gesagt hat, die Welt ist so viel gefährlicher geworden, aber ist sie gar nicht, sondern es wird einfach nur viel mehr darüber kommuniziert, was alles Gefährliches in der Welt passiert. Das heißt, das mögliche Wissen darüber, was es alles gibt für tolle Aktivierungen und Erlebnisse, ist halt viel größer geworden. Da noch zu überraschen, ist natürlich umso schwieriger geworden. Und das hat auch so ein bisschen was natürlich zu tun mit diesem Überdruss. Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass es sogar eher vielleicht der Weg weg ist von diesem alles ganz doll, alles ganz viel und dafür lieber eine Sache, aber ganz intensiv. Weil sonst hat man halt dieses, ich kratze überall oberflächlich mal kurz an der Marke, aber beschäftige mich nicht in dem Sinne tiefgründiger damit. Und da natürlich aus verschiedenen Einflüssen, aus Kunst und Kultur Sachen einfließen zu lassen und sich auch, sag ich jetzt mal, von der Kreation ein bisschen leiten zu lassen, das ist die größte Herausforderung. Aber Gott sei Dank haben wir ein sehr, sehr gutes Team, was auch sehr viel, sag ich mal, in Kulturen dergleichen verankert ist und seine Einflüsse da auch findet. Funktioniert Gott sei Dank sehr gut.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Sehr gut. Du reist mit Sicherheit ja auch sehr viel und übernachtest dementsprechend auch in diversen Unterkünften. Wenn es jetzt so in Richtung Hospitality geht, wo ja Events auch eine Rolle spielen unabhängig davon, ist es wirklich eins, wo ich von A bis Z komplett alles durchplane? Oder ist es einfach die verschiedenen Touchpoints, die in einem Hotel stattfinden, wo du ja mit dem Hotel irgendwie in Verbindung kommst? Was würdest du sagen, wie müsste ein Hotel aufgebaut sein, damit eine Marke genau dort erlebbar ist, wo die Leute sich herumtummeln? Also es muss ja nicht immer das so das größte Event sein, aber viele denken auch tatsächlich in so einem Baukastensystem, wobei ja die Customer Journey ja schon viel, 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 viel früher losgeht.
Ja, ist tatsächlich super spannend. Ich habe grundsätzlich habe ich einen sehr hohen Anspruch an mich selber.
Yeah.
und ich habe auch sehr hohe Ansprüche an dem, was ich in meiner Freizeit mache.
Yeah.
Reisen ist inzwischen sehr, sehr viel mit einem Wohnmobil. Da sind es eher Campingplätze.
Cool, ja.
Hat auch was mit Hospitality zu tun. Aber es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, Konzepte zu finden, wenn man so Richtung Hotellerie und dergleichen geht. Die mich wirklich noch nachhaltig begeistern und wo ich sage, okay, klar, es gab irgendwie ein paar Sachen, die waren nicht so optimal. Was heißt optimal, ne? Keine Ahnung, irgendwas nicht richtig sauber gemacht oder dergleichen. Aber es gibt schon auch Konzepte, wo ich sage, da sind es die Feinheiten, die irgendwie einen Unterschied ausmachen. Und natürlich gehört da, sagen wir mal, auch eine grundsätzliche Gestaltung dazu und Individualität. Aber es ist wirklich, muss ich sagen, auch ganz oft der Mensch, der einen Unterschied macht. Und das ist das Schöne daran. Wenn ich schon, klar, ich komme aus Hamburg, ich bin auch gebürtiger Hamburger, trotzdem schnacke ich ganz gerne so, wenn mich halt jemand abholt. Und wenn ich schon an der Rezi zur Begrüßung jemanden habe, der aufgeschlossen ist, der zum Konzept passt, wenn man jetzt, keine Ahnung, unseren ersten Laden hatten wir in Heiligenhafen, Saltwater Shop, direkt neben der Bretterbude, Beach Motel,
ja.
Auch ein großartiges Konzept von Jens Roker. Da haben die Personen, die dort gearbeitet haben, oder ist immer noch so, einfach sehr, sehr gut gepasst zu dem, was sie für eine Welt kreieren. Und wenn ich das als ersten Punkt sozusagen schon, wenn ich ankomme, entsprechend erlebe und merke, okay, das passt gesamtheitlich, ich werde hier mit offenen Armen empfangen, dann ist schon super, super viel getan.
Mhm.
Natürlich können Sie noch früher anknüpfen und sagen, es beginnt schon bei der Buchung.
Ja.
oder bei der Entscheidung zur Buchung.
Ja.
Ja, aber es gibt halt wirklich so einige Konzepte, wo ich sage, keine Ahnung, das Harz Hotel im Harz, da hängt dann eine Disco-Kugel über der Badewanne. Das sind so einfache Goodies, wo ich mir denke, okay, das hat nochmal so einen kleinen Aspekt, der irgendwie mich, wie sagt man, herholt.
Ja. Wenn du jetzt quasi einen Hotelkunden bekommst, einen kleineren, der sagt, hey, uns ist Community super wichtig, wir wollen auf jeden Fall was für die Nachbarschaft tun, Budget begrenzt, aber wir wollen auf jeden Fall was Cooles reißen, super toll visuell aufgegriffen, auch wirklich auch lokale Aktivierung, das machen ja auch viele, dass die sagen, von allen Touchpoints, vom Food bis zur, also was du an der Wand siehst, bis hin zum Duft, das geht ja, bis in die Richtung, ist alles tippitoppi und jetzt fehlt uns nur noch die Community, dass die bei uns vor Ort zu uns kommt und einfach eine gute Zeit hat. Wie würdest du das Ganze angehen oder was würdest du dem Haus raten, die gar keine Ahnung davon haben? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es auch schwierig ist. Du hast ja deine Gäste schon in-house, du hast ja schon Leute da, aber du willst ja auch die Leute von extern noch irgendwie reinkriegen. Also das irgendwie noch hinzukriegen, wenn man Newbie ist, kann ja auch schwierig sein.
Ja klar, das ist so ein bisschen wie, du hast ja die Auswärtigen als Gäste, die wenigsten Menschen machen, sag ich mal, in ihrer eigenen Stadt Urlaub.
Yeah.
Also ja, ich habe auch schon mal in Hamburg im Hotel übernachtet, das kommt aber eher selten vor, ist aber auch definitiv eine Experience. Ich glaube tatsächlich, der große Punkt muss wirklich sein, nicht als, und das ist auch bei Erlebnissen so, nicht als Fremdkörper betrachtet zu werden, sondern wirklich, wie du auch gesagt hast, versuchen, sich lokal zu verankern und auch bedeutsam zu machen.
Mhm.
Und das kann im Kleinen passieren über so charmante Sachen wie, keine Ahnung, ich verkaufe den Honig an der Rezeption und habe da über einen Anknüpfungspunkt und auch eine gewisse Art von Erlebnis, wenn ich dann vielleicht noch eine Tour anbiete mit dem Imker der Imkerin. So, das sind halt, glaube ich, wirklich diese kleinen Dinge, die über die reine Übernachtung hinausgehen, die dann auch aus meiner Einschätzung nach die Bereitschaft schaffen, entsprechend auch Geld auszugeben, zu investieren. Weil das, was, sag ich mal, belanglos ist, das, was alle machen, warum soll ich dafür irgendwie mein Portemonnaie öffnen? Ja. So, wenn etwas hochwertig ist, wenn etwas mich begeistert, wenn es etwas Außergewöhnliches ist, wenn es eine bestimmte Qualität hat, wenn ich weiß, ich unterstütze damit etwas, von dem ich selber vielleicht auch überzeugt bin und denke, ey, das ist was richtig Gutes, dann gebe ich auch das Geld, was ich vielleicht gerade jetzt in der aktuellen Situation weniger habe, vielleicht auch gerne aus. Ich glaube, das ist eher der Punkt, dass es dann, ja, es ist wie mit, ich gehe vielleicht nicht jetzt mehr auf 10 Veranstaltungen im Jahr, sondern suche mir das eine große Konzert aus, die eine Stadionshow, wo dann, keine Ahnung, das Ticket auf einmal 250 Euro kostet. Aber das ist dafür exorbitant crazy.
Ja.
So, ich glaube, das ist eher, dass die Menschen tatsächlich vielleicht auch ein bisschen picky geworden sind. Aber dass sie dann, wenn es auch gut ist, das zu wertschätzen wissen.
Und wenn so ein Moment wirklich dann funktioniert, sind wir ja eigentlich genau bei der Frage, die oder bei dem Stichwort, was am Anfang ja auch gefallen ist, dem Gänsehautmoment.
Ja.
Wann würdest du sagen, ist ein Event nicht mehr ein Event, sondern ein wirklicher Gänsehautmoment?
Ich glaube, der größte Aspekt hat mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Ich hatte es am Anfang gesagt, da hatte ich kurz Gänsehaut. Warum hatte ich Gänsehaut? Weil du einfach Sachen gesagt hast, die mich in der Vorstellung von einem Collective sehr bewegt haben. Ja. Weil ich natürlich sozusagen Schweiß und Blut investiert habe in unser Team und unsere Firma. Aber es sind diese, sag ich mal, unplanbaren, ehrlichen Momente, die auch, man kann versuchen, das Setting darum zu bilden, was sozusagen das irgendwie in einer gewissen Art und Weise fördert, aber du wirst es nie hundertprozentig planen können. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran. So, es kann auf einmal passieren. Ich habe selber auch ab und zu, so, wenn man irgendwie einen melancholischen hat oder irgendwie einen guten Song hört, und da muss nicht mal großartig was passieren. Da wird man aus der Stimmung heraus abgeholt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. So, am Ende ist es ein Mensch mit Mensch.
Und bis auf meine Intro, die den ganzen Moment verschafft hat, gibt es ein Projekt oder einen konkreten Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, ah, das hat mich selbst überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass das so kommt, und fand ich mega.
Das, ich glaube, gar nicht mal unbedingt Überraschung oder dass ich etwas Unerwartetes in dem Sinne erlebt habe. Es ist meistens oder oft relativ einfach. Es sind tatsächlich glückliche Gesichter. Und dann tatsächlich auch, und das ist was mich immer sehr abholt, ist eine ehrliche Wertschätzung. Es muss gar nicht irgendwie der Honigtopf sein, der einmal ins Maul geschmiert wird.
Wir sind irgendwie beim Honig jetzt.
Ja, genau. Keine Ahnung, warum wir da hängen geblieben sind. Aber es ist einfach auch mal ein einfaches, wertschätzendes Wort. So. Und glückliche Gesichter, Tränen, Emotionen, das holt mich jeden Tag wieder ab. Also es kann im Kleinen sein, es kann im Team sein, es kann bei der täglichen Arbeit sein, es kann bei einer Veranstaltung sein.
Ja. Es gibt ja eine Zielgruppe, die doch relativ schwer zu greifen ist aktuell. Das ist die Gen Z. Digital wächst die auf, ist am Handy. KI ist gar kein Thema für die. Wie sieht es aktuell aus? Was muss aktuell vielleicht ein Event leisten, um genau so Erwartungshaltung einer Zielgruppe gerecht zu werden, die halt nicht wirklich richtig greifbar ist? Also ich könnte mir gut vorstellen, je nachdem, wie ihr natürlich auch mit dem in Berührung seid, dass so eine jüngere Zielgruppe vielleicht mit klassischen Events, vielleicht, wenn ich es so sagen darf, wie man es selbst kennt, vielleicht das gar nicht mehr so, das Nonplusultra für die ist. Die erwarten ja immer was Neues, irgendwas, womit du die catchen sollst. Also wie kann man das bei dieser Zielgruppe schaffen?
Ich würde dem tatsächlich ein bisschen widersprechen.
Ja.
Ich habe schon das Gefühl, dass es nicht mehr unbedingt was Neues sein muss, weil es einfach auch, das ist wie so ein Overload an Informationen. Und das ist ja auch, sag ich mal, der Weg, der, du hast gerade selber gesagt, mit KI und dergleichen, der schon jetzt in Anführungszeichen sich vielleicht ein bisschen manifestiert, dass der, sag mal, schon wieder vielleicht ein bisschen ins Realleben zurückgeht und weg von dem Digitalen. Ich glaube tatsächlich, dass es da eher auch die Intensität der Erlebnisse ist. Weil diese Dauerbeschallung, sag ich jetzt mal, aber immer auf diesem gleichen mittleren Level, ja, die ist halt sehr ermüdend. So, und dann sind es meiner Meinung nach tatsächlich auch für solche Generationen, wie ich gesagt hatte, tatsächlich die inhaltlich auch starken Aktivierungen oder Erlebnisse, die sich dann halt nachhaltig auch auszahlen in dem Sinne. Und natürlich, da wird, glaube ich, finde ich, auch vielen Generationen in Anführungszeichen Unrecht getan. Die haben halt einfach auch gegenüber anderen Generationen einen sehr, sehr hohen Wertekompass. Und natürlich gibt es auch irgendwie Punkte, die sind dann vielleicht ein bisschen mal zu diskutieren. Aber die haben ein sehr, sehr, sag ich jetzt mal, manifestiertes Setting, was bestimmte Sachen angeht. Und da komme ich schon rein, wenn ich, sag ich jetzt mal, meine Hausaufgaben gemacht habe. Mhm. Und nicht nur, keine Ahnung, eine Dauerbeschallung mache und auf einer sehr, sehr oberflächlichen Werbeschiene kommuniziere.
Und du hast ja schon die wichtige Rolle einer Community quasi erwähnt. Und die Menschen, die alle, ob es jetzt beim Erstellen des Events ist, also das Team selber oder halt auch die Leute, die dann zu einem Event kommen, wie wichtig das ist, wie baue ich denn so eine Community auf? Also wie schaffe ich es, dass die Leute sagen, finden wir cool und wir halten hier zusammen und wir werden auf jeden Fall öfters bei dir mal auftauchen, dass genau so eine Community quasi entsteht, weil am Anfang gerade, wenn ich denke halt immer so an Projekte, mit denen ich auch in Berührung bin, die vielleicht sowas noch gar nicht haben und eher in die Richtung jetzt gehen wollen, dass die sagen wollen, ja, für die Nachbarschaft wollen wir was machen, aber so eine richtig eine Community, wenn dann nur ganz klein, wie schaffen wir es, dass es größer wird?
Ich glaube, es war noch nie so herausfordernd wie heute, aber es hat auch ein sehr, sehr großes Potenzial aktuell, weil viele der klassischen Communities weggefallen sind. Mhm. Also wenn man das ganzheitlich betrachtet und ein bisschen über die Grenzen springt, ist eine der größten eigentlich klassischen Communities die Kirche gewesen.
Ja.
So, und kann man ist die Bestätigung so, das funktioniert halt nicht mehr so wie früher. Aber das war der Punkt, der halt auf vielen verschiedenen Ebenen Menschen zusammengeführt hat. Mhm. Ob über keine Ahnung, irgendwie Kirchen, Chöre, über die ganz klassisch, über die Andachten oder die Gottesdienste. Da hat ja vieles mehr drumherum stattgefunden. Es ist immer weniger geworden und diese Lücke wird so langsam mit anderen, sag ich jetzt mal, Communities gefüllt. Nicht umsonst hat man jetzt so einen Punkt wie Run-Clubs, die aus dem Boden sprießen. Ja. Ne? Das geht im Endeffekt um Anlässe, die zusammenbringen, ohne, sag ich jetzt mal, einen zu großen Anspruch an die Perfektion. So, das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, dass man eine geringe Hemmschwelle hat, teilzunehmen oder Teil etwas zu sein. Ich kenne das noch von früher, wir kommen halt aus diesem, sag ich mal, Surf, Skate, sehr, sehr schon so ein bisschen Underground in Anführungszeichen Szenen und sehr nischig. Und ich kenne es noch klassisch von mir, es gibt's immer noch, wenn man ganz früh in so einen Skateladen gekommen ist als kleiner Junge irgendwie oder Jugendlicher, dann hat man sich immer schlecht gefühlt, weil es war so ein krasser Laden und dann sitzen da die krassen Leute hinter der Theke und es wirkte alles so groß und in sich geschlossen. Und es hat diesen Aspekt so dazu zu gehören oder dazu zu gehören wollen und die Schwelle nicht zu groß zu machen. So, und ich glaube, da gibt es inzwischen wirklich super Ansätze, wie gesagt, ob sie Run-Clubs sind oder andere Geschichten, die das Ganze ein bisschen aufbrechen und diese Schwellen viel niedriger ansetzen, ohne auch eine zu hohe Verbindlichkeit zu schaffen. Mhm. Also ich kann zwar an einer Veranstaltung, an einem Happening oder gleichen teilnehmen, aber ich muss mich jetzt nicht da irgendwie fest committen, muss nicht irgendwie eine Mitgliedschaft unterschreiben, muss nicht jeden Sonntag in der Kirche auftauchen beim Gottesdienst. Ich glaube, das passt eher so zu unserem Zeitgeist und zu der schnelllebigen Welt. Aber es kann genauso gut auch darüber hinaus dann funktionieren. Und dann ist es halt trotzdem jede Woche einmal der Laufclub oder dergleichen, wo sich dann die Menschen finden und darüber hinaus austauschen.
Und wenn man jetzt nochmal Richtung einer Trendfrage geht, Trends überall auch in eurem Bereich existieren, wo würdest du sagen, welche zwei Entwicklungen verändern aktuell eure Arbeit in eurem Bereich am stärksten?
In jegliche Richtung Digitalisierung. Mhm. Ich würde es ganz klar nicht nur als irgendwie KI oder AI oder so dergleichen bezeichnen, weil gerade in unserem Bereich dadurch definitiv auch Chancen entstehen. Mhm. Und es nicht zu vernachlässigen ist, dass ich würde sagen, schon die Beliebigkeit wächst und das, was wir machen, ja auch ganz viel mit Ideen zu tun hat. Und das eigentlich für uns ein ganz schöner Kontrast ist, um das Außergewöhnliche hervorzuheben. Das schaffst du nur durch Menschen. Das ist einfach so. Und gleichzeitig bringt aber auch eine Digitalisierung natürlich gewisse Vorteile, weil du in Prozessen schneller werden kannst und vielleicht auch in mancher Hinsicht genauer arbeiten kannst. Ja.
Ich erinnere mich an einen unserer vorherigen Gästen, der Marco Sinervo, der Gründer von MGM Models, der auch über KI viel gesprochen hatte und in der Tat gesagt hat, dass er kein großer Fan davon ist, also gerade in Richtung Kreativität. Also auch wenn man Fotoshootings plant, ob man Bilder bearbeitet, egal auf welche Art und Weise, da werden ja auch Welten irgendwo kreiert. Und er hat gesagt, den Einsatz von KI, auch mit dem Team, sagt er eher weniger, wenn es für Prozesse genutzt wird, um schneller zu sein, okay. Aber er möchte ungerne, dass irgendwie die Kreativität gedämpft wird, nur weil man sich denkt, ich lasse das jetzt mal hier eine KI machen. Ja. Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr kreativ arbeitet? Sagt ihr, klar, ich guck mir mal an, was ChatGPT und Co. mal zu gewissen Dingen sagt? Oder sagt ihr, nee, wir sind auch so wie immer, wir nutzen unseren eigenen Hirnschmalz und unsere eigenen Erfahrungen?
Ja, definitiv. Aber es ist an manchen Prozessschritten schon auch mal eine Hilfe, um mal eine Idee, die man hat, vielleicht mal auf die Schnelle visualisieren zu lassen.
Ja.
Am Ende des Tages ist es aber immer der Mensch, der das Ganze bewerten und nochmal challengen muss.
Ja.
Das heißt, man darf sich auch einfach nicht darauf verlassen.
Ja.
Ich würde deinem vorherigen Gast auf jeden Fall in dem Sinne zustimmen. Und es ist halt natürlich auch eine ganz große Frage hinsichtlich von Werten. Ne? Also wenn man sich mit dem Thema generell auseinandersetzt und überlegt, was alles für einen Rattenschwanz, sag ich jetzt mal, da dran hängt. Und da sieht man jetzt auch ja gerade in den USA die ersten Auswirkungen. Dann ist es halt nicht ohne. Und man muss sich einfach, bevor man solche Systeme nutzt, auch überlegen, okay, möchte ich den Energieverbrauch dafür investieren, dass XYZ passiert. Und dann ist es ganz vielleicht nochmal ein bisschen anders zu betrachten.
Und du hast ein Team, was sozusagen vor Ideen sprüht und mega kreativ ist und auch irgendwie Freiheiten braucht. Ich kenne es selber von meiner eigenen Arbeit, gerade wenn man kreativ arbeitet, ist es doch immer schwer. Also ich sage immer bei mir, erstmal ohne jegliche Grenze. Weil danach kann man ja immer noch runter skalieren. Ja. Aber ich finde es immer schön zu gucken, auf welche Ideen kommt man dann eigentlich. Wie führt man eigentlich ein kreatives Team, damit halt Ideen halt nicht gleich gedämpft werden, weil man 10.000 andere Sachen im Kopf hat, wie Budgets und wie Richtlinien und Co. Weil ich finde es immer schade, wenn man sich dann von solchen Dingen leiten lässt. Dabei kann man so tolle Sachen machen.
Ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung tatsächlich.
Ja.
Wir haben ja nicht nur Kreative.
Ja.
Also ich bin auch gerne mal kreativ, aber eigentlich habe ich eher den klassischen Geschäftsführerpart bei uns. Und es ist eine ewige, ich würde sagen, positive Rangelei zwischen, sage ich jetzt mal, den Personen, die im Projektmanagement arbeiten, die Budget, Abläufe, Kundenwünsche, Machbarkeit im Blick haben und der Kreation, die natürlich auch das große Ganze und auch mal die verrückten Ideen auf den Tisch bringt und auch bringen soll. Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Runterregulieren kann man fast immer, auch wenn es manchmal ganz schön wehtut. Aber ja, wie du sagst, man muss halt diesen Ideen einfach den freien Lauf lassen und dafür auch den Weg bereiten und dem Team dann auch entsprechend die Freiheiten lassen. So, und das ist mich tatsächlich, ist auch eine Entwicklung, aber Ich bin halt hundertprozentig davon überzeugt, dass so ein Team mit Vertrauen funktioniert und Verantwortung. So, und wenn das grundsätzlich schon mal gegeben ist, auf einer vernünftigen, sage ich jetzt mal, Werte- und Visionsbasis, dann hat jemand auch sozusagen die Freiheit oder das Feld frei genug vor sich, um entsprechend Ideen raushauen zu können. Ja.
Und wenn ihr dann also eine starke Idee habt, wie schafft ihr das eigentlich, dass innerhalb der Umsetzung und der Schritte, die danach kommen, ja, dass die nicht verwässert? Weil am Anfang steht das da, okay, jetzt haben wir es, und danach kommt ja noch die Umsetzung. Viele Dinge, die mit Sicherheit irgendwie auf einmal so passieren. Ja. Also wie schafft man das, dass man im Grunde um das, was man eigentlich vorhat, auch wirklich bis zum Ende durchziehen kann und nach außen wirken lassen kann?
Ja, tatsächlich ist mit der entscheidende Punkt, dass wir es ganzheitlich betrachten und ganzheitlich auch selber betreuen und umsetzen. Wir hatten das jetzt gerade letztes Wochenende auf einem großen Festival, dass tatsächlich die Personen aus der Kreation, die beteiligt waren an dem Projekt, selber auch vor Ort waren und selber auch tatsächlich in dem Sinne noch an den Aufbauten da gleich mitgewerkelt haben und mit unseren Dienstleistern zusammengeschaut haben, okay, entspricht das dem, was wir uns überlegt haben, muss doch irgendwo optimiert werden. Also wir setzen sehr, sehr, sehr viel aufs Detail entsprechend. Das kriegst du nur hin, wenn du den ganzen Prozess begleitest. Früher war es bei uns tatsächlich so, dass wir sehr umsetzungsorientiert nur waren. Das heißt, du bekommst eine Idee schon vorgesetzt und orchestrierst sie dann und wirst trotzdem im Zweifel für den Nichterfolg verantwortlich gemacht. Das sind dann eher so die undankbaren Punkte. Insofern haben wir es am liebsten natürlich, wenn wir von der Idee sozusagen, die irgendwie angedockt ist an der grundsätzlichen Markenstrategie, bis zur Umsetzung dann auch den ganzen Weg bestreiten dürfen. Wir entwickeln manchmal auch nur Ideen, wenn es ein Kunde sagt oder eine Kundin, ich habe ein Team, das es selber umsetzt, ist auch total fein für uns. Oder wir setzen auch, wenn ein guter Ansatz kommt von irgendeiner Lead-Agentur, einer größeren, dann setzen wir auch mal nur um. Das ist überhaupt kein Problem. Aber am liebsten bestreiten wir schon den ganzen Weg und dann auch tatsächlich von Anfang bis komplett Ende und machen das natürlich nicht alles in-house, haben dann entsprechend unsere dienstleistenden, produzierenden Gewerbebetriebe noch. Aber wir sind erst mit einem Projekt durch, wenn es auch alles wieder abtransportiert, weggeschlossen ist, das Reporting fertig ist und eine Auswertung dem Kunden zur Verfügung steht.
Und was würdest du sagen, können gerade kleinere Unternehmen, Hotels vielleicht auch von größeren Brand-Experiences, die ihr auch mit umgesetzt habt, lernen, wenn das Budget vielleicht deutlich kleiner ist?
Ich muss, glaube ich, nicht mal lernen von größeren sein. Was für uns also das ja mal größte Aha-Erlebnis intern war, wir haben auch lange nach dem Begriff gesucht, ist Erlebnisse als Plattform zu betrachten. So ein bisschen wie ein Gewächshaus in dem Sinne, so wenn du den Mutterboden reinkippst und noch ein bisschen Wasser und die Samen hast, dann kannst du auf ganz vielen unterschiedlichen Arten davon profitieren. Es säubert die Luft, sage ich jetzt mal, du hast irgendwie Früchte, du kannst vielleicht irgendwie noch die Pflanze danach zu Dünger verwerten. Und so ist es bei Aktivierung, Erlebnissen, Events, dass du meiner Meinung nach ganz viel mehr daraus ziehen kannst, wenn du das, sag ich jetzt mal, in großen Art und Weise als Hub betrachtest. So, dann hast du nämlich auch vielleicht noch das Budget aus irgendwie Content-Sicht, dann hast du vielleicht noch ein Budget, was du vielleicht aus einem anderen Topf ziehst und hast nicht mehr dieses Einseitige, was es früher war, wir machen ein Event, weil wir wollen ein Event machen. So, das ist einfach nicht Sinn der Sache. Du musst es halt wirklich so betrachten, dass du sagst, okay, wir schaffen diesen Erlebnisraum. Und da sorge ich noch dafür, dass entsprechende Creator vor Ort sind, dass entsprechend ausgespielt und verlängert wird. Dann kümmere ich mich selber darum, dass noch so viel Content produziert wird, dass ich das ein Jahr lang spielen kann auf meinen Kanälen. Ich mache vielleicht noch eine Masterclass, wenn es irgendwie vielleicht eine Getränkemarke ist. Meinen Gastronomen, die ich einlade, um das Produkt näher zu bringen. Ich mache vielleicht noch eine Kundenumfrage. Also diesen Ort einfach auf ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen zu nutzen, hat einen riesigen Mehrwert, weil ich natürlich ganz unterschiedliche Personen dort vor Ort zusammenbringen kann. Und dann hast du auch meiner Meinung nach nicht mehr so das Budgetproblem, weil du nicht aus diesem einstringenten Topf vielleicht das ziehen musst, sondern ganz unterschiedliche monetäre vielleicht Möglichkeiten hast. Ja.
Und gibt es ein Beispiel, was du vielleicht nennen kannst, wo du sagst, dass eine sehr, sehr kleine Idee und eine kleine Umsetzung eine super große Wirkung hatte?
Ja, tatsächlich fällt mir was ein, und zwar Pfand gehört daneben, die Initiative von Fritz Kohler. Haben wir vor inzwischen schon 4 Jahren das Pfandhaus entwickelt. Ein Gestell aus, sag ich mal, Seitenmauern in Anführungszeichen mit Draht dazwischen. Haus des Pfandes, kann man auch sagen. und da, klar, bei der Initiative Pfand gehört daneben, geht es darum, Pfand zu sammeln und nicht wegzuwerfen oder neben den Mülleimer zu stellen. Und mit diesem Pfandhaus haben wir auf verschiedenen Festivals aktiviert. Und zwar zwischen Campground und Infield. Das heißt, der Ort der Aktivierung war auch schon nicht gelernt. Das heißt, mal wegzudenken von den Infield-Aktivierungen, sondern auf diese Wege zu gehen und zu sagen, alles klar, die Besuchenden vom Festival, die, keine Ahnung, trinken schon was auf dem Campground, haben ihre Flasche, ihre Dose, was auch immer, alkoholisch, nicht alkoholisch dabei und haben am Ende auf dem Weg, kurz vorm Infield, dann dieses Pfandobjekt sozusagen in das Haus geworfen.
Ja.
Und das Haus ist in dem Sinne gewachsen und die Wände sind gewachsen. Und der Outcome war in dem Sinne, dass wir sozusagen mit dem gesammelten Pfand dann Unterkünfte realisieren konnten, mit Fritz Kohler zusammen, über die Spenden. Klar hat es so ein bisschen Personalaufwand in dem Sinne, aber im Endeffekt stand dann ein Objekt in dem Sinne. Und das hatte grundsätzlich, finde ich, eine sehr, sehr große Wirkung mit relativ wenig Aufwand. Und eine sehr, sehr hohe Identifikation. Es war einfach erklärt, es war irgendwie durchgängig, es war, ja, wird auch immer noch gespielt, tatsächlich auf Festivals, das ist echt, bin nach wie vor noch sehr überzeugt von.
Ja, mega. Und zum Abschluss, Art von Projekten oder Markenaktivierung, welche Arten machst du am liebsten? Was ist so etwas, wo du sagst, ah, das könnte ich eigentlich jedes Mal machen?
Das ist eine richtig, richtig gute Frage, weil, wir haben mal so spaßeshalber gesagt, wahrscheinlich sind es schon über die 1000 Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich sogar noch ein bisschen mehr. Und trotzdem habe ich immer wieder auch wirklich richtig FOMO, wenn es Veranstaltungen, Aktivierungen sind, die man aber trotzdem irgendwie gefühlt schon 15 Mal gesehen oder erlebt hat. Da würde ich tatsächlich ungern irgendwas konkret hervorheben. Sind manchmal auch die eigenen kleinen Veranstaltungen. Wir machen regelmäßig für uns selber in dem Sinne noch kleine Veranstaltungen für Kundinnen, für Partner bei uns auf St. Pauli. Das bringt immer super, super viel Spaß. Es sind aber natürlich auch Konzepte, Ideen für Marken, die auch ganz, ganz unterschiedlich sein können. Es ist nicht immer nur das, sag ich jetzt mal, große, außergewöhnliche, bunte.
Ja.
Es sind manchmal auch wirklich einfach die kleineren Geschichten.
Cool. Guck mal, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und bevor es sozusagen zum Outro geht, fassen wir immer so ein bisschen was zusammen. Also was können die Leute eigentlich mitnehmen aus dem Gespräch heute? Und klar, bereiten wir uns so ein bisschen vor. Und ich habe mir das so zwischendurch hier nochmal so mit einem kleinen Auge zwischendurch mal durchgelesen. Und eigentlich fasst es genau das zusammen, ganz gut das zusammen, was du auch gesagt hast. Die ein oder andere Sache fand ich nochmal sehr spannend, die du mit aufgegriffen hast. Aber wenn ich jetzt die Big Three von unserem kompletten Gespräch zusammenfassen müsste, wäre auf einmal auf jeden Fall eine Sache, dass Klarheit auf jeden Fall vor Budget gehört. Also dass man sich definitiv sicher sein muss, was will ich eigentlich mit dem Event transportieren. Und ich glaube, diesen Schritt wirklich mal inne zu gehen und nicht alles zu wollen und nicht nur an Reichweite zu denken, ist schwierig, ist nicht so einfach. Und auch dieses nicht gleich in Budgets denken, das nehme ich auf jeden Fall immer mit. Das hast du ja schon auch oft genug gesagt. Und dann die zweite These wäre auf jeden Fall, Gänsehaut braucht nicht zwingend Größe.
Ja.
Also man muss nicht immer an dem Big Picture denken, sondern wirklich schon Kleinigkeiten, auch ob es jetzt in der Customer Journey im Hotel selber ist, ob es wirklich Events sind. Man braucht eigentlich gar nicht viel. Es geht oft auch um die kleinen Details, die dann doch bei einem wirklich hängen bleiben und wie ein Intro zum Beispiel Gänsehaut erzeugen kann. Und dann haben wir die Big Number Three. Menschen machen Marken lebendig. Das hast du sehr oft gesagt.
Ja.
Das ist wirklich ob es dein Team hinter den ganzen Inszenierungen ist, ob es wirklich diejenigen sind, die dann vor Ort sind, Team, Zielgruppe, egal was. Aber oft ist es so, da mit Abstand eigentlich die Menschen, die dann wirklich das Ganze auch alles lebendig machen. Weil ich meine, so ein Konzept ist super abstrakt. Das, was danach entsteht, muss auf jeden Fall von Menschen getragen werden. Genauso wie in der Hospitality, sagen wir auch immer, ist eigentlich ein People's Business. Ohne die Menschen wäre das gar nichts. Auch in Zeiten von KI möchte man doch irgendwie ein bisschen Menschlichkeit beibehalten. Und was ich auf jeden Fall noch mit quasi bei mir hängen geblieben ist, ist dieses Thema Content Hub. Weil ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, gerade für Leute, die in Budgets denken, dass man sagt, hey, okay, ich habe ein kleines Budget für ein Event, aber solche Sachen wie ein bisschen Social Media, ein bisschen Online-Marketing, ein bisschen PR vielleicht zwischendurch, das kann man sich ja von anderen Dingen ziehen. Und dieses Thema Content Hub endet ja nicht mit dem Event. Man kann es super, super lange weiter streuen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass man nicht sagt, okay, jetzt habe ich mal was abgedreht, jetzt mache ich das eine Woche. Man kann das ja mehrere Wochen lang immer wieder mal hervorheben lassen, einen kleinen Recap machen, wie von hier.
Ja,
also das sind so Sachen, wo ich denke, die drei Dinge oder vier sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Klarheit vor Budget, Gänsehaut braucht nicht zwingend Größe und Menschen machen Marken lebendig und vergesst nicht den Content Hub. Man kann vieles noch sehr, sehr weit und breit ausdehnen. genau. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, Florian. Vielen Dank für das Gespräch und deinen Blick auf das ganze Thema Brand Experiences. Wie kommen wir eigentlich von abstrakt zu einem richtigen Event und wie nehmen wir diesen eigentlichen Gänsehautmoment mit, den man nicht planen kann? Wenn ihr mehr über Florian erfahren wollt, dann schaut gerne in unsere Shownotes vorbei, denn dann wird es alle wichtigen Links geben. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie sozusagen Florian und Team in Action sind, demnächst ist das Reeperbahn-Festival. Alle, die in Hamburg sind oder nach Hamburg kommen, können da auf jeden Fall was miterleben. Und zwar, wo unterstützt ihr?
Genau, wir haben unseren Kunden YouCook auf dem Festival Village. Gibt es eine große Aktivierung, also gerne vorbeischauen.
Cool. Und alles live erleben. Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, bitte folgt uns, like, kommentiert. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, bring dich mit. Also bleibt neugierig, wir sehen uns.
Dankeschön.